Türen werden im Advent aufgemacht, in Millionen Adventskalendern zum Beispiel, mit mehr oder weniger guter Schokolade. Weihnachtsmarktbuden öffnen ihre Türen, an diesem Wochenende ja sogar hier in Gonsenheim. Die von Kaufhäusern, die stehen sowieso sperrangelweit offen und die Lieferwagen kriegen die Türen bald nicht mehr zu. Der Countdown läuft. Manche sind, wenn sie daran denken, auch ein bisschen erschrocken. Jetzt stehen wir schon wieder kurz vor Weihnachten, sagen sie dann. Ich hoffe, dieses Erschrecken wandelt sich in Vorfreude. In diesem Jahr soll es auch wieder eine schöne Zeit werden und als Gemeinde werden wir einen Beitrag dazu leisten. Denn wir machen die Türen weit auf, unser Haus ist einladender geworden und jetzt kommt alles darauf an, dass wir es auch als Gemeinde werden. Das alte Lied ist ja Psalm 24,7 nachgedichtet. Dort heißt es, mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wir öffnen unsere Türen, wir öffnen sie für Gäste und Freunde, wir öffnen sie aber zuerst für Gott selbst, den König der Ehre. Denn wenn er bei uns einzieht, verändert das alles. Wir lesen im Römerbrief, Kapitel 15, deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Glauben, große Freude, vollkommener Friede, eingerahmt von der Hoffnung. Das ist uns verheißen, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes in unser Leben einlassen. Klingt das für euch verheißungsvoll? Der Psalm 24 wird ja heute meistens im Advent gelesen und er spricht ja auch von der Ankunft Gottes, das ist die Brücke zum Advent. Ursprünglich wurde er ja, wie ihr wisst, im alten Israel gebetet und Theologen haben herausgefunden, dass dieser Psalm während einer sehr lebendigen Zeremonie von mehreren Gruppen im Wechsel gesprochen wurde. Jetzt versetzen wir uns mal zurück ins Jahr, sagen wir so 800 vor Christus. In der flirrenden Hitze nähert sich eine lange Prozession dem Hügel Zion. Oben liegt die verheißene Stadt Jerusalem, ganz oben der Tempel. Was die Pilger vereint, ist der Glaube an den einen Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden. Keine ganze Welt von Göttern und Götzen, der eine Gott. Gott ist anbetungswürdig und das bringen die ersten Verse zum Ausdruck. Ein Psalm Davids, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Jetzt stellen wir uns vor, die erste Gruppe der langen Prozession ist vor dem großen Tor des Tempels eingetroffen. Das ist zunächst verschlossen. Aber die Pilger wissen, das muss so sein. Sie kennen ja auch den Schlüssel zu diesem Tor und das ist eine alte, überlieferte Liturgie, ein Ausdruck ihres Glaubens. Also rufen die Pilger jetzt draußen vom Tor ganz laut, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? In der Stadt, auf der anderen Seite des Tors, haben die Priester schon auf den Pilgerstrom gewartet. Und sie antworten laut, und das ist so durch das geschlossene Tor auch zu hören, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt. Dass da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs, Selah. Selah heißt einfach, hier ist die Strophe zu Ende. Ja? Das ist so ein Strophenzeichen. Und zum Schluss, merkt ihr, werden gar nicht mehr die Pilger angesprochen, sondern es wird zu einem Gebet. Nun, inzwischen treffen immer mehr Pilger vor dem Tor ein. Sie haben die Antwort der Priester gehört und sie sind bereit, sich danach zu richten. Und sie tragen etwas mit sich. als Symbol für die Gegenwart Gottes tragen einige Männer die sogenannte Bundeslade. Das ist ein Kasten, in dem, vermutet man, sollten diese Tafeln aufbewahrt werden und wurden auch, die Tafeln mit den 10 Geboten. Das ist ein Ausdruck der Hoffnung. Sie haben gesagt, diese Bundeslade ist nicht Gott oder so, aber sie ist ein Symbol für seine Gegenwart. Sie ist so etwas wie sein Thron. Er hat zu uns gesprochen und er begleitet uns. Das ist die Hoffnung, die darin zum Ausdruck kommt. Jetzt rufen sie gemeinsam: Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Ja, also symbolisch mit dieser Bundeslade. Gott selbst will also einziehen in diese Stadt, in diesen Tempel. Und die Liturgie geht weiter, damit es auch wirklich jeder versteht. Ja, fragten sie nochmal nach, die Priester. Sie fragen: Wer ist der König der Ehre? Jetzt wird also nach dem Glaubensbekenntnis gefragt. Und die Pilger antworten: Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit. Und wieder rufen die Pilger: Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehen. Und um ganz sicher zu gehen, fragen die Priester nochmal nach: Wer ist der König der Ehre? Und die Pilger bestätigen: Ja, Gott selbst. Er wohnt ja nicht oben im Tempel, er war schon mit uns unterwegs. Sie rufen: Es ist der Herr Zebaoth. Herr Zebaoth, Zebaoth heißt sowas Herr der Heerscharen, ja, also so der oberste Herr über alle. Er ist der König der Ehre, Selah. Und endlich öffnen sich die Tore. Der große Festgottesdienst beginnt. Gott ist angekommen. Israel feiert, dass Gott in ihre Tore einzieht, symbolisch für die Bundeslade. Sie wird in die Stadt gebracht. Es ist Gottes Ankunft beim Volk. Und das ist doch auch, was wir im Advent feiern. Wenn wir jetzt zurückreisen in die Gegenwart, also fast 3000 Jahre zurück in die Zukunft, lesen wir jetzt den alten Psalm und fragen uns, was sagt er uns denn jetzt heute? Und dazu zwei Gedanken. Erstens zur Lage der Welt und zweitens zur Lage der Herzen. Heute aber ein bisschen grundsätzlich. Zur Lage der Welt. Wie hören wir heute im 21. Jahrhundert den ersten Vers? Ein Psalm Davids: Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, heißt es in unserem Grundgesetz, Artikel 14, Eigentum verpflichtet. Fühlt sich Gott eigentlich seiner Erde noch verpflichtet? Es heißt ja, die Erde gehört ihm. Fühlt er sich verantwortlich? Wir wissen ja, welche Drohungen über unserer Erde hängen. Ja, das berühmteste Beispiel dafür ist die Klimaerwärmung. Es gibt auch noch andere Bedrohungen. Aber die Eisschilde an den Polen, die werden eben so deutlich immer dünner, dass man schon amerikanischer Präsident werden muss, um das zu ignorieren. Wir spüren die Folgen der Erderwärmung auch durch extreme Wetterereignisse ja schon bei uns. Das ist nicht erst Zukunftsmusik. Wissenschaftler schlagen Alarm und sagen voraus, dass die Zeit zum Handeln abläuft. Es wird immer schwieriger, sagen sie. Aber keine Nation will wirtschaftliche Nachteile deswegen in Kauf nehmen. Vielleicht ist ein gewisser Umdenkprozess im Gange. Aber in Amerika werden die strengen Abgasnormen für Kohlekraftwerke wieder zurückgenommen. Wie geht es denn mir persönlich? Wenn ich an den Umweltschutz denke, an den Klimaschutz, dann fällt es mir schwer zu glauben, dass mein kleiner Beitrag etwas nutzen soll. Warum soll ich mich einschränken, wenn anderswo im großen Stil die Luft verpestet wird? Ich komme mir vor wie einer mit einer Wasserpistole, der vor einem brennenden Haus steht und Wasser verspritzt. Was soll das bringen? Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn, haben wir gelesen. Wenn das so ist, wird er am Ende seinen Willen durchsetzen. Wenn das so ist, macht es Sinn, schon heute dafür zu kämpfen, dass Gottes gute Schöpfung bewahrt bleibt. Wir lesen schon in den alten Verheißungen im Prophetenbuch Jesaja, ich zitiere aus Jesaja 65, so spricht der Herr: Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An den alten Himmel und die alte Erde wird niemand mehr denken. Sie werden vergessen sein. Freut euch und jubelt über das, was ich tue. Jerusalem wird von fröhlichem Gesang erfüllt sein und die Menschen sind voller Freude. Auch ich werde jubeln über Jerusalem und über mein Volk glücklich sein. Weinen und Klagen werden verstummen. Dann wird kein Säugling mehr nur wenige Tage leben und alte Menschen sterben erst nach einem erfüllten Leben. Wer mit 100 Jahren stirbt, wird als junger Mensch betrauert. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als von Gott verflucht. Dann wird man sich Häuser bauen und auch selbst bewohnen. Kein Fremder lässt sich darin nieder. Man wird Weinberge anpflanzen und ihren Ertrag selbst genießen. Kein Fremder isst von ihren Früchten. Also nimmt sie weg, heißt das hier, ja. Denn in meinem geliebten Volk werden die Menschen so alt wie Bäume und genießen die Frucht ihrer Mühe. Keine Arbeit ist dann mehr vergeblich. Die Kinder, die sie zur Welt bringen, werden nicht mehr früh sterben. Denn sie sind das Volk, das ich, der Herr, segne. Zusammen mit ihren Kindern und Enkeln werden sie im Land leben. Ehe sie zu mir um Hilfe rufen, stehe ich ihnen bei. Noch während sie beten, habe ich sie schon erhört. Wolf und Lamm werden friedlich zusammen weiden. Der Löwe wird Heu fressen wie ein Rind und die Schlange wird sich von Erde ernähren. Sie werden nichts Böses mehr tun und niemandem mehr schaden auf meinem ganzen heiligen Berg. Mein Wort gilt. In antiken Bildern das Heil vorgestellt, so wie es Gott vorhat. In dieser Zeit, würden wir vielleicht heute sagen, werden sich die Menschen nicht mehr in Teufelskreisen drehen. In dieser Zeit wird Gott zeigen, wie er es gedacht hatte mit uns und mit dieser Welt, wie es gerecht zugehen kann, wie für alle gesorgt werden kann. Für ihn ist es eine Frage der Ehre, denn was er sich vornimmt, das wird er auch durchsetzen. Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Es gibt ja Menschen, auch Christen, die meinen, dass die Macht des Bösen übermächtig sei und alle Versuche dagegen anzukämpfen müssten scheitern. Dazu würden uns einfach die Mittel fehlen. Dann denken wir doch mal an folgende Szene. Im Zweiten Weltkrieg gab es in Frankreich Männer und Frauen, die in der Resistance, in der Widerstandsbewegung gegen die Nazis gearbeitet haben. Von außen betrachtet konnte einem Zweifel kommen. Ja, das war eine ganz schlecht ausgerüstete Armee von Amateuren. Und auf der anderen Seite stand eine Übermacht mit klirrenden Waffen. Die hatten doch gar keine Chance. Warum in den Widerstand gehen? Wenn wir aber einen dieser Männer und Frauen gefragt hätten, der Resistance, was hätten sie wohl geantwortet? Sie hätten gesagt, weißt du, du musst das größer sehen. Wir kämpfen hier gegen mächtige Gewaltherrscher, die unser Land im Griff haben, gegen die Nazis. Doch gleichzeitig wird auf der anderen Seite des Ärmelkanals eine riesige Invasionsstreitmacht zusammengezogen. Der Einsatzbefehl ist geheim, aber er wird gegeben werden und dann ist es soweit. Und dann kommt eine unvorstellbar große Armada von Schiffen und sie wird dieses Land, sie wird Frankreich befreien. Und wir werden die ganze Zeit über das Richtige getan haben. Und wir werden auf der Seite der Befreier stehen. Ohne dieses Beispiel gesprochen, weil Gott diese Erde nie aufgegeben hat, dürfen wir sie auch nicht aufgeben. Wir werden mit dem, was wir tun und lassen, zeigen, auf wessen Seite wir stehen, auf der Seite des Schöpfers, auf der Seite dessen, der stark und mächtig ist in seinem Kampf. Und das ist ja ein Kampf der Liebe. Bis er wiederkommt, lassen wir nicht locker, setzen Zeichen, verändern, was wir können. Zur Lage der Herzen. Wir haben im Psalm 24 auch die Frage gehört, wer eigentlich in die Nähe des Heiligen Gottes darf. Da heißt es, wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Also keine falschen Eide, ich denke mal, kriegen wir hin. Aber reinen Herzens sein, ein reines Gewissen haben, immer? Wer kann das von sich behaupten? Jetzt bin ich ja froh, dass der Psalm weitergeht. Und aus der Frage, wie komme ich zu Gott, wird auf einmal die Frage, wie kommt Gott eigentlich zu mir? Wie kommt Gott zu mir? Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wir arbeiten uns doch nicht vor zu Gott, sondern er kommt zu uns. Es gibt eine Geschichte einer Hausfrau. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber in dieser Weise ist sie bestimmt passiert. Eine Hausfrau, deren Kinder gerade in der Schule sind. Sie macht, was sie immer macht, sie räumt ihre Küche auf und plötzlich fragt sie sich, ob sie ihr Leben weiter mit Spülen und Abtrocknen verbringen will. Sie hängt ihre Schürze weg, nimmt eine Tasche, packt ein paar Sachen ein und geht. Am Abend ruft sie ihren Mann an. Es gehe ihr gut, aber sie wolle nicht mehr nach Hause zurückkommen. In den folgenden Wochen meldet sie sich immer mal wieder und erkundigt sich nach ihrem Mann und den Kindern. Sie verrät aber nie, wo sie sich befindet. Wenn sie anruft, da fleht sie ihr Mann an, sie solle doch zurückkommen. Es ist immer vergeblich. Und seine Frau, um seine Frau dann doch ausfindig zu machen, engagiert der Mann irgendwann einen Detektiv. Dem gelingt es, den Aufenthaltsort der Frau zu ermitteln. Hunderte Kilometer entfernt wohnt sie in einem kleinen Zimmer über einer Bar, in der sie kellnert. Der Mann macht sich sofort auf den Weg zu ihr. Er klopft an die Tür, sie öffnet, sie sieht ihn an, sie sagt kein Wort. Aber sie packt ihre Sachen und geht mit ihm zum Auto. Endlich bricht der Mann sein Schweigen und fragt: Ich habe dich so oft angefleht, am Telefon zurückzukommen. Warum war dir das egal? Darauf die Frau: Ich habe deine Worte gehört, aber erst jetzt, nachdem du gekommen bist, ist mir klar, dass ich dir wirklich wichtig bin, dass ich dir so viel bedeute. Advent heißt, Gott kommt, um uns klarzumachen, wie viel wir ihm bedeuten. Gott kommt stark und mächtig im Streit, heißt es im Psalm, aber er kämpft halt nicht mit Waffen. Er kämpft nicht mit den Machtmitteln dieser Welt. Als Jesus unmittelbar vor seiner Lebenshingabe, vor seinem Tod stand, merkten ja seine Jünger, dass es brenzlig wird. Und sie wollten ihn verteidigen und einer zückte das Schwert. Und Jesus sagte, dass er diese Hilfe nicht braucht. Er kann 12 Legionen Engel antreten lassen, wenn er das will. Aber er verzichtet darauf, weil er anders kämpft. Er kommt, der König der Ehren, verzichtet auf alles Machtgehabe. Seine Macht ist ein liebendes Herz. Ein Herz, das für dich und mich bricht am Kreuz. Advent heißt ja wörtlich Ankunft. Jesus ist einmal gekommen, das feiern wir. Er wird noch einmal kommen und ein neues Zeitalter beginnen. Das ist in der Prophetie des Jesaja aufgeleuchtet. Und in der Zeit dazwischen reißen wir die Tür auf, die zu unserem Haus und die zu unserem Herzen. Machen wir dieses Haus zu einem heiligen Ort. Er wird dann ein heiliger Ort, wenn immer mehr Menschen hier Gott entdecken. Machen wir dieses Haus zu einem heiligen Ort, weil Gott uns hier findet. Mit klarem Verstand, im Glauben, mit starkem Herzen, in Hoffnung und mit allem, was wir tun, in Liebe. Amen.